Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Also damals hat man im Sitzen gelehrt. Ich könnte jetzt auch einen Stuhl nehmen und mich hinsetzen. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Das stimmt nicht ganz, denn Mose hat geboten, nicht nur die Frauen, die beim Ehebruch ertappt waren, zu steinigen, sondern alle, die daran beteiligt waren. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder, also aus dieser sitzenden Haltung bückte er sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Es gibt bei uns ein Sprichwort, das eine ähnliche Bedeutung hat wie dieses Wort von Jesus. Ich glaube, ihr kennt das, oder? Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Soll heißen, man soll an die eigenen Fehler denken, bevor man andere Menschen verurteilt. Doch daran dachten die Pharisäer offensichtlich nicht, als diese Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, in den Tempel zerrten und sie in die Mitte dieser Menschenmenge, die um Jesus sich geschart hatte, stellten. Sie waren überzeugt, diese Frau hat den Tod verdient. Und zwar den Tod durch Steinigung. Das war so nach dem Gesetz des Mose vorgeschrieben, nicht nur für Ehebruch, sondern auch für Gotteslästerung und sogar auch für Kinder, die missraten waren, die ihren Eltern ständig ungehorsam waren. Nach dem Zeugnis der Bibel hat Mose ja dieses Gesetz nicht selber erfunden, sondern von Gott empfangen. Und da fragen wir uns schon mal, ist es möglich, dass der Gott, den uns Jesus verkündigt hat, so etwas befiehlt, dass man Menschen mit Steinen umbringt? Wie löst man diesen Widerspruch auf? Jesus hat ja in der Bergpredigt gesagt: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Er hat ja diese Bestimmungen des Gesetzes nicht aufgehoben, nicht für ungültig erklärt. Aber Jesus sagte: Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das tat er, indem er sein Leben am Kreuz für uns gab, indem er die Strafe, die uns gilt, auf sich genommen hat. Darum müssen wir heute keine Ehebrecher mehr steinigen. In Jesus triumphiert Gottes Erbarmen über das Gericht. Und wenn das nicht so wäre, dann müssten wir heute noch so handeln, wie es in manchen islamischen Ländern noch üblich ist. Dort werden immer noch Menschen gesteinigt bei bestimmten Vergehen, also etwa auch beim Ehebruch oder Gotteslästerung. Da kommen die Menschen aus dem Dorf oder aus dem Stadtviertel zusammen nach diesem Richterspruch, der durch einen religiösen Richter gesprochen wird. Sie versammeln sich um die verurteilte Person und schmeißen so lange Steine auf diese Person, bis der Tod eintritt. Und das kann manchmal Stunden dauern. Eine grausame Art, Menschen zu bestrafen. Es gibt bei uns eine moderne Form der Steinigung. Sie findet in den Medien statt, besonders in den sogenannten sozialen Medien. Die Täter nutzen die Anonymität des Netzes, um andere zu verunglimpfen und ihren Ruf in den Dreck zu ziehen. Ich weiß nicht, ob haben wir Schüler unter uns, das ist manchmal durchaus üblich, dass die Lehrer da irgendwie ja, entsprechend mit entsprechenden Worten beschimpft werden im Internet. Manchmal sogar ehemalige Freunde, mit denen man sich gestritten hat. Diese verbale Form der Steinigung hat bereits Menschen in den Tod getrieben. Aus Scham oder Verzweiflung haben sie Selbstmord begangen. Und aus dieser Sicht erscheint mir das Wort von Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, auch für uns heute sehr relevant, auch wenn wir nicht mit solchen Steinen auf Menschen werfen. Bevor wir diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin genauer ansehen, möchte ich auf einen unscheinbaren Vers, der am Anfang unserer Bibelstelle steht, eingehen. Das hat für uns nämlich auch eine große Bedeutung heute. Der Text beginnt mit den Worten: Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Der Tempel hatte im Leben von Jesus eine große Bedeutung. Schon als kleines Kind, als Säugling, wurde er von seinen Eltern dorthin gebracht. Er war gerade mal 40 Tage alt, um Gott geweiht zu werden. Das war nach dem Gesetz des Mose die Vorschrift für den erstgeborenen Sohn. Er gehörte Gott. Und bei dieser Gelegenheit kam dieser alte Mann Simeon, nahm Jesus in den Armen, pries Gott und ebenso auch die Prophetin Hanna. Die erkannten in diesem kleinen Kind den versprochenen Retter, den Messias. Später, als Jesus etwas älter wurde, begleitete er jedes Jahr seine Eltern auf eine Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Passafest. Ganz bekannt ist die Geschichte von dem 12-jährigen Jesus, der im Tempel zurückblieb, als seine Eltern mit den anderen Pilgern dann den Weg zurück nach Nazareth angetreten hatten. Sie suchten dann nach ihm, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mit den Schriftgelehrten, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Und die waren baff erstaunt über die Weisheit und die Schriftkenntnisse dieses kleinen Jungen. Als seine Mutter ihn vorwurfsvoll fragte: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Antwortete Jesus: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Der Tempel war für Jesus das Haus seines Vaters. Und darum hat er sich später auch als Erwachsener das Recht genommen, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben. Das ist der einzige Vorfall, den wir aus dem Leben von Jesus kennen, wo er nicht vor Gewaltanwendung zurückschreckte. Dieser sanfte Jesus. Vielleicht müssen wir unser Bild von ihm ein bisschen verändern, korrigieren. Und als sie ihm nach dem Grund seines Handelns fragten, sagte Jesus: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Tempel war als ein Haus des Gebets für alle Völker gedacht und als ein Ort, an dem Gottes Wort gelehrt werden sollte. Und deshalb hat Jesus jede Gelegenheit ergriffen, als er im Tempel war, um das Wort Gottes zu lehren. Dieser Tempel, in dem Jesus damals betete und lehrte, existiert nicht mehr. Wir wissen alle, dass er im Jahre 70 nach Christus durch die Römer zerstört wurde. An seiner Stelle ist die Gemeinde getreten. In ihr wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist. Diese Gemeinde ist nicht aus Steinen gebaut, sondern aus Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wie die Bibel sagt, aus lebendigen Steinen. Und ebenso wie der Tempel früher ist die Gemeinde das Haus Gottes, ein Ort des Gebets, ein Ort, an dem Gottes Wort gelehrt werden soll, wie Jesus es damals tat. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde, dass wir zu einem Haus Gottes werden, an dem wir zusammenkommen, um zu beten und auf Gott zu hören. Und wie hat Jesus damals gelehrt? Seine Worte hatten die Kraft, Menschen zu heilen und zu trösten. Jesus ging es nicht um Spitzfindigkeiten in der Auslegung der Gesetze im Alten Testament, wie die Schriftgelehrten damals. Auch nicht um 1000 Regeln, wie man den Sabbat und die Reinheitsvorschriften am besten hält. Das war die Lieblingsbeschäftigung der Schriftgelehrten damals. aus dem Sabbatgebot haben sie tausende von Vorschriften gemacht. Und das haben Ehemals jetzt in Israel erlebt, zum Beispiel in den Hotels, dass man den Knopf im Fahrstuhl nicht drücken darf. Da fährt der Fahrstuhl automatisch von einem Stockwerk zum anderen, am Sabbat. So streng sind die Regeln. Davon steht ja in der Bibel eigentlich nichts. Jesus drang immer zum Wesentlichen durch, zu dem Vater im Himmel, der seine Kinder liebt und sie zur Umkehr in das Vaterhaus ruft. Zu dem Gott, der jedes Mal ein Fest im Himmel feiern lässt, wenn ein einzelner Sünder umkehrt. Und darum hat Jesus so viel Zeit verbracht mit den sogenannten Sündern, mit Prostituierten, mit korrupten Zollbeamten. Und das passte den frommen Pharisäern nicht. Sie sagten spöttisch von Jesus, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer, weil er oft mit diesen Sündern gerne saß und mit ihnen gegessen hat, gefeiert hat. Und sie sagte dann noch weiter von ihm, er ist ein Freund der Sünder. Die Pharisäer meinten, ein Mann Gottes, wie Jesus das für sich in Anspruch nahm, müsste sich fernhalten von solchem Gesindel, darf keine Gemeinschaft mit ihnen halten. Und dann gab es noch die obersten Priester und die Mitglieder des Hohen Rates in Jerusalem. Sie waren neidisch auf Jesus, weil er so viele Menschen anzog durch seine Art, wie er war und wie er lehrte. Und so taten sie sich zusammen mit den Pharisäern und versuchten, eine Möglichkeit zu finden, wie sie Jesus zu Fall bringen können. Und da kam ihnen diese Geschichte von der Frau, die Ehebruch begangen hatte, gerade recht. Sie schleppten sie durch die Straßen von Jerusalem, brachten sie in den Tempel vor Jesus und stellten ihm mit vorgeheuchelter Achtung und Ehrerbietung die Frage, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Diese Falle, so dachten sie, war schlau eingefädelt. Egal wie Jesus antwortet, wird sie zuschnappen. Sagt er nämlich nein, ihr sollt sie nicht steinigen, und darauf hofften seine Gegner insgeheim, dann widerspricht er Gottes Gebot und kann so vor Gericht gestellt werden. Sagt er ja, steinigt die Frau, dann glaubt ihm keiner mehr, was er die ganze Zeit gelehrt und gepredigt hat, von Gottes Liebe, von seinem Erbarmen. Dann wäre Jesus unglaubwürdig geworden, hätte sich selber widersprochen. Jesus antwortet nicht sofort auf die Frage seiner Gegner. Wir haben ja vorhin gehört, er saß beim Lehren, dann bückte er sich einfach nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und viele rätseln heute, warum hat er das getan? Was mag er wohl auf die Erde geschrieben haben? Manche sagen, er hat einfach versucht, Zeit zu gewinnen, bis ihm etwas einfällt, wie er aus dieser Falle rauskommt. Es kann aber auch sein, dass er die 10 Gebote mit dem Finger auf die Erde geschrieben hat, damit die Pharisäer diese Gebote lesen und merken, wir haben selber auch an dieser oder der einen oder anderen Stelle gegen diese Gebote verstoßen. In einem Bibelkommentar, das ich habe, verweist der Theologe, der das geschrieben hat, auf einen Vers in Jeremia 17, 13. Und sagt, das könnte vielleicht ein Hinweis sein auf das, was Jesus mit dem Schreiben auf die Erde gemeint hat. Da steht drin, die Abtrünnigen werden in den Staub geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell des lebendigen Wassers. Also indem Jesus mit seinem Finger auf die Erde schreibt, sagt er den Pharisäern, ihr seid die Abtrünnigen, ihr habt Gott verlassen, nicht diese Frau, die ihr verklagt. Die Schriftgelehrten denken aber nur, Jesus versucht auf Zeit zu spielen. Darum bedrängen sie ihn. Gib uns endlich eine Antwort auf unsere Frage. Und dann endlich richtet sich Jesus auf, er steht, schaut seinen Gegner in die Augen und sagt ihnen dieses berühmte Wort, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und nach diesem Wort tritt eine gespannte Stille in den Tempel ein, dort in der Halle, wo sie versammelt waren. Die Augen der Menschenmenge, die sich um Jesus versammelt hatte, ist jetzt auf die Pharisäer gerichtet, nicht mehr auf Jesus. Wie werden sie jetzt darauf reagieren, auf das, was Jesus sagte? Ihr Plan, ihm eine Falle zu stellen, war ja total daneben gegangen. Nicht er sitzt in der Falle, sondern sie. Jesus hat ihnen ja nicht verboten, die Frau zu steinigen. Das können sie ja nach wie vor tun. Aber er hat ihnen eine sehr hohe Hürde auf den Weg gestellt, nämlich ihre eigene Schuld. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind jetzt gezwungen, innezuhalten und über ihr eigenes Leben nachzudenken. Und da fällt ihnen so manches ein, was nicht ganz in Ordnung war. Vor allem, dass sie jetzt den Fall dieser armen Frau missbrauchen, um Jesus eine Falle zu stellen. Da kapieren sie vielleicht, wie schäbig sie sich verhalten haben und schämen sich drüber. Und dann ziehen sie ab, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst und dann die Jungen. Das muss man vielleicht anerkennen, dass diese Menschen nicht auf das beharren, dass man diese Frau bestrafen muss, sondern dass sie durch ihr Weggehen anerkennen, ja, wir sind nicht ohne Schuld. Nun bleibt die Frau allein mit Jesus zurück. Von ihr war bisher kaum die Rede. Was mag in ihr vorgegangen sein während dieser ganzen schrecklichen Geschichte? Man hatte sie beim Ehebruch ertappt. Ihre heimliche Tat war jetzt ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Und man kann sich gut vorstellen, dass sie unterwegs von dem Haus, wo man sie ertappt hatte, bis zum Tempel beschimpft und gedemütigt wurde, vielleicht auch geschlagen. Wo aber ist der Mann, der auch an diesem Ehebruch beteiligt war? Hatte er einflussreiche Freunde, die ihn beschützten, oder konnte er sich gerade noch rechtzeitig aus dem Staub machen? Die Frau musste als die Schwächere allein die Last der Schuld und das Urteil der Steinigung tragen. Aber Jesus trat zwischen ihren Anklägern und sie. Er rettete ihr somit das Leben. Und nun steht sie allein vor ihm da. Augustinus, der berühmte Theologe des Altertums, schreibt über diese Szene: Zwei wurden zurückgelassen, die Erbärmliche und das Erbarmen. Finde ich toll ausgedrückt. Die zum Tode Verurteilte steht vor ihrem Retter. Bis vor ein paar Augenblicken musste sie damit rechnen, gesteinigt zu werden. Sie hatte ihr Leben aufgegeben. Tief erschüttert, aber mit einem Herzen voller Dankbarkeit schaut sie auf Jesus. Und jetzt steht Jesus auf und schaut ihr in die Augen. Und er fragt sie: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Alle, die diese Frau angeklagt haben, sind jetzt beschämt weggegangen, weil Jesus sich schützend vor sie gestellt hat. Und ich bin dankbar, dass Jesus das auch für uns tut. Es gibt ja viele Fälle, wo wir vielleicht uns selber anklagen oder andere Menschen uns anklagen wegen Fehlverhaltens. Meistens, denke ich, ist unser Gewissen. Das flüstert uns ein: Du willst ein guter Christ sein, aber schau doch dein Leben an. Wie oft hast du versagt und deinen Herrn betrübt? Aber dann kommt Jesus dazwischen mit seiner Vergebung und bringt diese anklagende Stimme zum Schweigen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief dazu: Wenn unser Herz uns verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Es war niemand mehr da, der die Frau hätte verurteilen können, weil Jesus sie freigesprochen hat. Aber das war nicht alles, was an dieser Geschichte geschah. Jesus hatte noch etwas zu sagen zu der Frau. Er fügt nämlich hinzu: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Gehe hin, du bist jetzt frei. Die Vergebung öffnet dir die Tür für ein neues Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau jetzt wieder zu ihrem heimlichen Liebhaber zurückgekehrt wäre, zu ihrem alten sündigen Leben. Dann hätte sie ja die Gnade Gottes, die ihr widerfahren war, mit Füßen getreten. Es gibt ein Wort, das man in unserer Zeit unter Christen oft hört. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Und das stimmt auch. Ich darf selbst mit einem völlig verkorksten Leben zu Gott kommen und bei ihm. Und dann finde ich bei ihm Vergebung, Liebe und Annahme. Aber diese Liebe, diese Gnade, die mir widerfährt, will mich ja nicht in meinem alten Wandel bestätigen. Jesus sagt nicht, mach ruhig so weiter. Wir haben diese Pharisäer ausgetrickst. Sondern er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. In dieser Geschichte der Ehebrecherin begegnen uns beide Seiten des Evangeliums. Der Zuspruch der Vergebung und der Anspruch Gottes auf ein geheiligtes Leben. Das Wort Heiligung hören wir kaum noch in unseren Gottesdiensten. Das ist vielleicht nicht mehr so innen, aber das ist Gottes Anspruch auf unser Leben. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Unser Leben soll ihm gehören. Und Jesus öffnet uns durch die Vergebung die Tür zu diesem Leben, zu einem Leben mit Gott. Wir können uns den Himmel nicht verdienen durch ein Leben ohne Tadel. Und darum brauchen wir die Vergebung. Aber Gottes Güte ist kein sanftes Ruhekissen. Wie der Apostel Paulus schreibt, diese Güte Gottes will uns zur Umkehr leiten, zu einem neuen Leben mit Gott. Mit welcher Person aus dieser Geschichte können wir uns am ehesten identifizieren? Mit den frommen Pharisäern, die sich für bessere Menschen halten und andere geringschätzen und verurteilen, weil die offensichtlich nicht nach den Geboten Gottes leben? Oder mit der Ehebrecherin, die von anderen verurteilt und verachtet wird? Ich denke, dass wir im Laufe unseres Lebens sowohl die eine wie auch die andere Rolle einnehmen. Manchmal sind wir wie die Pharisäer, die die Nase rümpfen über andere und sie verachten. Manchmal sitzen wir aber auch selber auf der Anklagebank. Und das Großartige an Jesus, dass er uns in allen Lebenslagen etwas zu sagen hat. Wenn wir uns so wie die Pharisäer verhalten, dann bringt er uns dazu, dass wir mit einem ehrlichen Blick auf unser Leben schauen und unsere eigenen Fehler anerkennen. Wenn ihr die Steine noch in der Hand habt, dann würde ich sagen, dass Jesus uns diese Steine, die wir auf andere richten, mit denen wir andere bewerfen wollten, dass er uns diese Steine aus der Hand nimmt. Wir dürfen sie vor sein Kreuz bringen. Und wenn wir uns in der Lage befinden, wie diese Frau, dass wir uns selber Vorwürfe machen oder dass andere uns anklagen, dann tritt Jesus in die Mitte und stellt sich schützend vor uns und vergibt uns unsere Schuld. Und er sagt, geh hin, ich habe dir die Freiheit geschenkt zu einem neuen Leben. Und diesem Jesus wollen wir jetzt danken. Kurz in der Stille und mit unseren Liedern nachher. Amen.